Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Der Platz zwischen allen Stühlen, das ist für einen klugen Menschen ja oft der richtige Platz, aber angenehm ist er sehr selten und manchmal ist er sogar gefährlich. Warum erzähle ich Ihnen das? Unser Gast, der Psychologe und Buchautor Ahmad Mansur, passt schon aufgrund seiner Biografie in keine Schublade. Er ist arabischer Israeli und seit vielen Jahren deutscher Staatsbürger. Er ist Muslim und Islamkritiker. Vielen Muslimen gilt er als Nestbeschmutzer und Islamhasser. Andere nennen ihn den arabischen Deradikalisierer. Viele, viele Stereotypen. Ganz sicher ist da eines, nämlich Ahmad Mansur. Und als solcher ist er heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Mansur.
Guten Morgen, Frau Timm.
Sie arbeiten viel mit migrantischen Jugendlichen, wollen ihnen ein besseres Dasein in Deutschland ermöglichen, sie stärken. Wie stellen Sie sich selbst eigentlich Menschen vor, die mit denen Sie diskutieren wollen und die Sie nicht kennen?
Ach, kommt auf die Situation an. Aber normalerweise fange ich dann mit dem Satz, guten Morgen, ich bin Ahmad Mansur, arabischer Israeli. Und da ist man schon mitten im Thema, weil viele damit gar nicht anfangen können und dann Fragen stellen und dann kommt man sich gegenseitig näher, da kommen irgendwelche Konflikte auch. Also wie kann man Araber und Muslim und Israeli sein? Also sehr unterschiedlich.
Ich habe mich ja noch viel simpler gefragt, wenn Sie sagen arabischer Israeli und dann hinterher noch mit deutscher Staatsbürgerschaft. Wie gucken die dann?
Irritiert. Ja. Irritiert, weil viele dieser Menschen, mit denen ich arbeite, ein sehr schwarz-weiß Bilder, vor allem über den Nahost, also ganz viele Meinungen, aber kaum Wissen darüber. Und ich glaube auch mit Deutschen, mit denen ich unterwegs bin, also dass in Israel 2 Millionen Araber leben, wissen viele nicht.
Ich würde eine Wette darüber eingehen, dass mindestens die Hälfte der Deutschen nicht wissen, dass es arabische Israelis gibt.
Ja.
Die würden wir wahrscheinlich gewinnen, oder?
Ich sage immer bei Behörden Israeli und dann guckt man ganz anders, als wenn ich sage, ich bin Araber oder keine Ahnung was. Also da ist schon sehr viel Unwissen dabei, wirklich.
Das Massaker vom 7. Oktober und der anschließende Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza halten die Welt in Atem. Mit dem größten Gemetzel an Juden seit dem Holocaust hatte niemand gerechnet. Inzwischen aber sorgt die verzweifelte Situation in Gaza mit mittlerweile vieltausenden Toten und einer Zivilbevölkerung im Chaos für immer mehr Empörung. Unser Gast, der Psychologe und Buchautor Ahmad Mansur, steckt auch persönlich in diesem Konflikt drin mit seiner eigenen Identität. Er ist palästinensischer Israeli und deutscher Staatsbürger, lebt seit 20 Jahren in Berlin. Heute unser Gast. Ich habe mich natürlich sofort gefragt, Herr Mansur, wie haben die letzten Monate, wie haben Sie die durchgeschüttelt?
Das sind die schwersten Monate meines Lebens. Und ich habe schon genug Krisen in meinem Leben erlebt. Am 7. Oktober bin ich aufgewacht und die Welt ist nicht das, was ein Tag vorher war. Ich lebe in Angst, ich lebe um Sorge, ich bin zwischen allen Stühlen, habe Empathie natürlich mit israelischen Menschen, mit den Palästinensern und ich sehe auch die Auswirkungen hier in Deutschland und das beschäftigt mich massiv, beruflich wie privat.
Ihre arabische Familie in Israel, wie geht's der?
Also jetzt weiß ich nicht mehr. Ich habe versucht, den Kontakt irgendwie aufrechtzuerhalten, aber es ging nicht mehr. Vor allem meine Eltern, sie sind ja mit dem Konflikt geboren, aufgewachsen. Mein Vater ist 1946 geboren. Seine Kindheit ist ausgeprägt von dem Unabhängigkeitskrieg Israel. Er musste fliehen, er ist traumatisiert. Er wünscht sich, dass dieses Land irgendwann verschwindet. Guckt seit dem 7. Oktober fast ausschließlich Al Jazeera und sieht nur die palästinensische Perspektive, hat kaum Empathie für die Israelis und er beschwert sich die ganze Zeit, ich bin 48 Jahre alt und muss ich mich rechtfertigen für das, was ich schreibe oder sage und für meine Haltung zu Israel und gegen Antisemitismus. Und irgendwann habe ich gesagt, ich bin zu alt, um jetzt das rechtfertigen zu wollen. Das möchte ich nicht und das ist gerade der Fall.
Ganz schwierig. Also mit der Familie sind Gespräche über Politik nicht möglich, aber das Schwierige ist ja, man bleibt ja emotional irgendwie trotzdem verbunden, oder?
Ja, wissen Sie, mich beschäftigt, Mich beschäftigt was anders. Ich meine, ich habe viel in Frage gestellt. Ich habe Entscheidungen getroffen und das waren meine. Und ich respektiere andere Menschen, die andere Meinungen sind. Ich wollte diese Annäherung. Ich wollte als Kämpfer gegen Antisemitismus sein. Ich wollte als Palästinenser auch die andere Seite in Israel zeigen. Es gibt auch andere, die auch Empathie für euch haben, die auf eurer Seite stehen nach dem 7. Oktober und das, was da passiert. Ich bekomme ganz viele Bedrohungen, ganz viele, also die Gefährdungslage für mich ist seit dem 7. Oktober ist beispiellos. Mhm. Aber die Angst vor meinem Vater, die Angst, dass er mal anruft und sagt, du bist nicht mein Sohn, macht mir mehr Angst als irgendwelche Terroristen, die vielleicht zu mir kommen, um mich umzubringen.
Wenn man dieses Band emotional nicht zerreißt, auch wenn man in ganz verschiedenen Welten lebt und in ganz verschiedenen Gedanken.
Weil diese patriarchalische Strukturen ganz viel mit Schuld arbeitet. Und diese Bindung in der Familie ist eine ganz andere Qualität, als vielleicht hier in Deutschland mittlerweile der Fall ist.
Ich möchte nochmal den Vogelblick wagen. Inzwischen dreht sich ja die öffentliche Wahrnehmung immer weiter zugunsten der Opfer in Gaza. Und auch wenn ich das Schweigen in Deutschland nach dem 7. Oktober beschämend fand, und es gab einfach lange kein wirkliches Mitgefühl. Inzwischen fragen sich natürlich viele, ob das harte Vorgehen Israels in Gaza nicht die nächste Generation Terroristen sozusagen züchtet. Weil wenn man sich vorstellt, man lebt als kleiner Junge im Moment in diesem Chaos in Gaza, was soll man eigentlich für einen anderen Berufswunsch entwickeln, als sich zu sagen, wenn ich groß bin, werde ich Kämpfer?
Die Frage, ob die Deutschen diese Einstellungen nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben. Ich meine, die Perspektivlosigkeit, die Situation in Dresden oder in Berlin 1945 war noch fataler, noch brutaler als das, was wir gerade in Gaza erleben. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Terror überhaupt einen Grund hat, um Terrorist oder Terror zu betreiben. Aber ich möchte hier nicht derjenige sein, der jetzt der militärische Vorgehen der Israelis rechtfertigt oder gut heißt. Das ist ein Krieg, die ist hässlich, die war immer hässlich seit Tausenden von Jahren. Es ist ein gerechter Krieg gegen den Terror, aber jeder Mensch, der in Gaza unbeteiligt stirbt oder leidet, ist einer zu viel. Und der Unterschied zwischen vielleicht mir und Terroristen ist die Tatsache, dass ich in der Lage bin, hoffe ich, auch Empathie für die Gegenseite zu empfinden.
Da gehe ich mit Ihnen, aber das kann der kleine Junge in Gaza, der zu sich sagt, wenn ich groß bin, werde ich Kämpfer, nicht verstehen.
Ja, die Frage, was tun wir? Was tun wir jetzt als Palästinenser, was tun wir als Westen, was tun wir als Israelis, um vielleicht, wenn dieser Krieg zu Ende geht, auch die Nachkriegszeit mit einem Versöhnungsprojekt zu begleiten. Ich meine, wir haben ganz viel Geld als Europäer in Gaza investiert. Und ich frage mich, warum wir jetzt nicht wirklich darüber reden, dass die Hälfte dieser Gelder in Tunnelsysteme gelandet sind.
Man hätte auch Schulen bauen können.
Nicht nur Schulen, auch auch Inhalte für die Schule, die auf Versöhnung kommt, Begegnungsprojekte, die Leute Perspektive geben. Ich kenne so viele Palästinenser, die wollen einfach besser leben. Sie wollen mit dem Terror nichts zu tun haben und die müssen wir gewinnen.
Hat die Hamas im Moment die Bilder, die sie wollte? Denn um das Leid der eigenen Leute hat sie sich ja wenig gekümmert.
Ich habe meinen Professor Anfang März in Israel getroffen. Nathan Schneider lebt auch teilweise in Deutschland.
War bei uns zu Gast.
Genau, lohnt sich. Und er sagte, we fucked up. Sinwar hat uns genau da, wo er uns haben wollte. Und ich glaube, er hat recht. Die Hamas hat nicht nur die Krieg der Bilder gewonnen. Hamas hat eine gewisse Entwicklung vorgeschrieben am 7. Oktober und vorher und das klappt alles. Wir sehen es in Deutschland, wir sehen es in der israelischen Gesellschaft, wir sehen bei vielen Muslimen und arabischen Welt. Also Israel ist der Verlierer dieser Krieg, auch wenn sie vielleicht militärisch die Oberhand haben.
Und dann ist immer noch die Frage, was kommt dann? Denn im Moment scheint ja niemand eine Idee zu haben, was er mit einem zerstörten Gaza und die Menschen, die das überleben, überhaupt noch will. Lassen Sie uns wieder auf Ihre Arbeit kommen. Sie arbeiten viel mit Jugendlichen, die gefährdet sind, in den Islamismus, also in eine religiöse Parallelgesellschaft in Deutschland abzugleiten. Und einige von Ihren Jungs, Ihren Mädchen haben möglicherweise in Berlin-Neukölln für ein Palästina demonstriert, das Israel ausradiert wissen will. Kommen Sie an die überhaupt noch ran?
Man kommt an jeden ran. Wenn man Empathie empfindet, wenn man Zeit und Geduld mitbringt, wenn man diese Menschen ernst nimmt, wenn man ihre Anliegen einen Platz gibt, wenn man sie begleitet, wenn man viel in Frage stellt, dann kann man viele Menschen gewinnen. Das ist keine einfache Arbeit. Das ist auch keine Arbeit, die man in 3 Stunden erledigt, sondern man muss Menschen ganz lange begleiten. Ich habe ein Projekt gehabt, meine Kollegen haben ein Projekt gehabt. Ich war nur begleitet mit Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan, die beim ersten Treffen gesagt haben, ich kenne keinen Juden, ich will keine Juden kennenlernen und ich hasse Juden. Und ein Jahr später standen diese Menschen auf die Bühne und haben Theaterstücke gegen Antisemitismus gemacht und 4 Jahre später immer noch diese Arbeit auch tun, freiwillig. Also man kann viel erreichen.
Aber es hat sich im Moment ja auch sehr geweitet. Es sind ja nicht mehr nur Jugendliche oder Leute aus bildungsfernen Schichten, wie man immer so böse sagt, sind ja auch Studierende. Also junge Menschen, von denen man aufgrund ihrer Vorbildung eigentlich erwarten würde, dass sie das differenzierter sehen. Also niemand muss für Israel sein. Es gibt wirklich genug Grund, das Land zu kritisieren und auch zu protestieren und den Palästinensern mehr ermöglichen zu wollen. Aber das sind ja wirklich Demonstrationen, die zum Teil den Tenor haben, radiert dieses Land aus. Und zwar nicht nur von, ich sage jetzt mal, Neuköllner Straßenjungs, sondern auch von Studierenden an Universitäten.
Und nicht nur Muslime. Also wir haben hier nach dem 7. Oktober mit einer strategischen Partnerschaft, die sichtbarer geworden zwischen Islamisten, muslimischen Antisemiten und Linksradikaler aus dem Postkolonialismus und der Identitätspolitik. Das hat mich nicht überrascht. Ich habe hier in diese Sender mehrfach die Identitätspolitik kritisiert, weil ich sie auch vor sehr problematisch halte, nicht nur in Bezug auf Israel, sondern in Bezug auch auf Antirassismus und unser Verständnis von Rassismus. Wissen Sie, natürlich haben Sie recht. Man kann auf der Straße gehen für die Palästinenser. Man kann gegen diesen Krieg machen. Die meisten Israelis tun das. Sie kritisieren ihre eigene Regierung und auch zu Recht, weil da auch Entwicklungen, die mir als Israeli überhaupt nicht gefallen. Aber das, was wir überall hören, ist ein Verrat an den Juden. Dass Mehrheit meiner jüdischen Freunde mittlerweile überlegen, das Land Deutschland zu verlassen.
Unser Gast ist heute Ahmad Mansour, Psychologe und Autor so erfahrungsgesättigter wie umstrittener Bücher wie Operation Allah oder Klartext zur Integration. Beruflich begleitet er zum Beispiel Familien von muslimischen Jugendlichen, die sich radikalisiert haben, und er engagiert sich seit vielen Jahren gegen Antisemitismus. Er ist palästinensischer Israeli, seit langem mit deutschem Pass. Und um all das ein bisschen besser zu verstehen, wie es zusammenhängt, sollten wir mal auf Ihren eigenen Lebensweg schauen, Herr Mansour. 1976 geboren, aufgewachsen im kleinen Ort Tira in Israel. Was ist das für ein Ort?
Es ist ein arabisch-sunnitisches Dorf. Damals die Mehrheit der Menschen Bauern, auch meine Großeltern, meine Eltern. Es ist ein Dorf, der ein paar Kilometer entfernt von der jetzigen Mauer, also in der israelischen Teil, aber sehr nah an den Westbank, also an den palästinensischen Gebieten, und ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt die Kibbuzim, die jüdische Bevölkerung, mit denen ich, obwohl sie so nah waren, gar nichts zu tun gehabt habe, bis ich fertig mit der Schule war.
Also man kann als arabischer Junge in Israel aufwachsen, ohne Juden kennenzulernen, das geht?
Ja, vor allem, weil die Schulsysteme ähnlich, aber getrennt sind. Also ich habe eine arabische Schule besucht mit arabischen Lehrer. Ich habe nur in meinem Dorf was zu tun. Und ich habe natürlich ab und zu Juden gesehen, aber mit denen in Kontakt zu sein, war nicht der Fall. Leider nicht der Fall.
Und die Mansours, was ist das für eine Familie? Wie viele Geschwister? Wie groß ist der Clan?
Ach so, das ist eine sehr große Familie mit mittlerweile, glaube ich, die Hälfte des Dorfes oder Kleinstadt geworden. Das ist eine Familie von Bauern, die ganz viele Grundstücke haben. Sie haben sich auf Erdbeeren spezialisiert damals. Musste ich auch als Kind sehr viel helfen. Ist keine einfache Arbeit. Das ist eine muslimisch-sunnitische Familie. Die Mehrheit der Leute in der 80er Jahre eigentlich super säkular, traditionell, normal. Mhm.
In Deutschland sind Sie als Psychologe immer dann gefragt, wenn ja der Lehrer, Sozialarbeiter oder die Polizei mit Jugendlichen nicht mehr weiter wissen. Und einen großen Teil Ihrer Glaubwürdigkeit nehmen Sie daraus, dass Sie selber zeitweilig ein junger Mann waren, der den Muslimbrüdern sich sehr nahe fühlte, also sich selber radikalisiert hatte ein Stück weit. Wie kam das?
Also erstmal glaube ich, dass meine Biografie Teil von meinem Können und von meinen Erfahrungen, die auch in der Arbeit mit einfließen. Aber ich bin Psychologe und ich bin jemand, der in Deutschland sehr dankbar ist für die Möglichkeit mitzugestalten und diese Gesellschaft für einen besseren Ort zu machen. Damals war meine Familie überhaupt nicht religiös, aber ich wurde gemobbt in der Schule. Ich habe Zukunftsängste. Ich gehörte zu den untersten Schicht unserer Gesellschaft, sage ich mal. Ich habe kaum Freunde gehabt. Ich habe nicht die besten Kleidung gehabt. Und dadurch wurde ich gemobbt. Und aus dieser Mobbsituation entstand eine persönliche Krise. Und aus dieser persönlichen Krise entstand der Wunsch nach einem neuen Anfang, nach Entlastung. Und derjenige, der das bemerkt hat, war der Imam von nebenan, der mich angesprochen, der für mich sehr schnell eine Vaterfigur geworden, der Bindung geschafft hat. Und ich sage es jetzt nicht, weil ich ihn irgendwas unterstellen möchte. Der war eine Vaterfigur für mich. Der war der Einzige, der sich interessiert. Er hat Sachen bemerkt, die meine Eltern nicht mal bemerkt haben.
So der Hafen dann, wo man als ankommen konnte. Und der hat sie dann aber gleichzeitig... Ja. Geöffnet für radikale Ideen?
Er war überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Er wollte mich retten, wie ich dann später andere Jugendliche retten wollte, indem ich sie radikalisiert habe. Aber er und ich dachten nicht an Radikalisierung, sondern an ein Islamverständnis, der uns alle eigentlich nur glücklicher machen kann.
Also doch so mit einer Radikalität, ich bin jetzt Ahmad, ich glaube an Allah und ich sage euch jetzt, wo es lang geht und alle müssen so denken wie ich, es ist zu eurem Besten, wie sowas anfängt.
Aber wissen Sie, das ist genauso. Also denken Sie an diesen jungen Mensch, der tagtäglich gemobbt, der kein Selbstwertgefühl hat und dann kommt ein Imam, der sagt, jetzt hast du die absolute Wahrheit, du gehörst zu einer Elite und irgendwann wirst du Spanien wieder erobern.
Alle sind dumm, nur du bist schlau.
Genau. Und diese Elite, also diese Zugehörigkeit zur Elite, das war das Attraktivste in dieser Ideologie. Das sage ich, weil das ist auch das, was viele Jugendliche heute, ob Rechtsradikale oder Islamisten, fühlen, wenn sie zu dieser Ideologie gehen.
Was hat Sie zweifeln lassen?
Tel Aviv. Aha. Ich war fertig mit der Schule, ich habe einen guten Abitur gemacht, ich wollte studieren und landete dann beim Psychologiestudium in Tel Aviv und musste ganz andere Bücher lesen. Sie haben gerade erwähnt, ich habe vorher kaum Kontakt zu Juden. Die waren meine Feinde, auch religiös begründet meine Feinde. Und auf einmal sitze ich da mit denen zusammen und merke von Tag zu Tag, das sind nette Menschen, das sind Menschen. Also das ist so banal zu sagen, das ist so beschwert, ich schäme mich dafür. Aber damals dachte ich, das sind Teufelsanbieter, das sind bösartige Menschen, die nur böse wollen. Und auf einmal sitze ich da und die wurden zu meinen Freunden und dadurch kam ich in Zweifel.
Muss ja auch ein komisches Leben gewesen sein, tagsüber Ahmad mit seinen Studentenfreunden, die fragen, kommst du abends ein Trinken mit ans Meer? Und dann geht er in sein... arabisches Dorf und muss da der brave Junge sein. Das ist eine sehr verwirrende Situation.
Doppelleben. Also brav weiß ich nicht, aber wissen Sie, ich meine, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist unsere Urinstinkte. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen uns verlieben. Wir wollen Spaß haben. Und natürlich war es absolut normal, dass ich nicht gegen meine Neugier, nicht gegen meine Liebe, nicht gegen Partys machen, was tun kann. Ich habe gegen mich selber gekämpft, weil
Das ging nur in Tel Aviv, in Tira war das Sünde.
Das war eine Sünde und war auch gesellschaftlich natürlich nicht gut gesehen.
Nun sind Sie seit 2004 in Deutschland. Warum haben Sie es in Israel nicht mehr ausgehalten?
2000 ist mein Land fast zerstört wurde durch den Krieg. Der zweite Intifada. Jeden Tag Selbstmordattentäter, jeden Tag das Gefühl haben, Wir haben von Doppelleben gesprochen. Morgens als ein potenzieller Terrorist behandelt zu werden auf dem Weg nach Tel Aviv und Mittag ein potenzieller Opfer von Terrorismus zu sein. Und irgendwann war ich in der Nähe von einem Anschlag und danach habe ich mir gesagt, das Leben hat mehr anzubieten, als hier in der Nähe von einem Terroranschlag zu sein. Ich bin zwischen allen Stühlen, ich bin Palästinenser, Israelis und wollte einfach ein besseres Leben haben.
Ahmed Mansour, Psychologe und Buchautor, kam 2004 nach Deutschland, schloss dann an der Humboldt-Uni sein Studium ab und arbeitet inzwischen sehr vielseitig psychologisch, sozialpädagogisch in Gefängnissen mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen, die zum Teil aus sehr patriarchalischen Familienstrukturen heraus in Deutschland nicht gut klarkommen. Ihnen versucht er die Augen zu öffnen für Demokratie, für Freiheit, für ein gutes Leben als muslimische Deutsche. Herr Mansour, wie lange hat das eigentlich für Sie selbst gebraucht, bis Sie sich hier wohlgefühlt haben?
Sehr lange, sehr lange. Ich glaube, meine Ehe oder meine Partnerin, meine Frau hat mich sehr gut begleiten können und Deutschland näher bringen. Das ist ganz anders, als wenn man sozusagen mit einer deutschen Frau verheiratet ist und dann Zugänge in Familienstrukturen, in Kulturen, in Traditionen, die vielleicht nicht möglich, wenn man in Parallelwelt lebt.
Sie sind schon lange verheiratet. Sie haben eine 9-jährige Tochter, eine sehr lange Beziehung.
Genau, seit 2010. Und dadurch glaube ich, seitdem 2015 meine Tochter geboren wurde, ist das nicht mehr ein Thema für mich. Ich gehöre dazu, ich habe eine Familie hier, aber es hat lange gedauert. Vor allem viele diese, Leitkulturelemente in diesem Land zu verstehen, nachzuvollziehen und vielleicht auch zu verinnerlichen.
Mhm. Neulich ging es ja hoch her. Bei einer kleinen Demo, aber einer Demo, die viel Aufmerksamkeit bekam, als eine kleine radikale Gruppe das Kalifat forderte. Sie haben uns vorhin den Jugendlichen Ahmed Mansour beschrieben, der in dieser Ideologie zeitweilig zu Hause war. Hätten Sie vor 20 Jahren da mitdemonstriert?
Ja.
Echt?
Ja.
Warum verfängt so eine Idee bei Jugendlichen? Das ist nur Beschränkung. Du darfst dies nicht, du sollst das, du musst. Also du darfst nicht,
Also erstmal zu Verständnis, das sind ganz viele junge Menschen, die in Deutschland geboren, aufgewachsen, teilweise sogar ohne Migrationshintergrund, die diese Ideologie gut finden. Und die finden sie gut, weil wir in Zeiten leben, die viele Menschen überfordert, Krisen, Komplexität. Und diese Ideologie bietet eine Vereinfachung und vor allem, sie bietet die Jugendlichen die Möglichkeit, die Verantwortung abzugeben und Autoritäten anzubeten, die ihnen sozusagen alles viel einfacher darstellt.
Trotzdem ist es eine ziemlich abstruse Idee und selbst wenn man sie im Moment ernst nimmt, wüsste ja niemand, wie man sie in Deutschland überhaupt umsetzen könnte. Es war Gott sei Dank eine kleine Demo, aber sie hat viel Wirbel gemacht. Man fragt sich, ernstzunehmende Bedrohung oder Bluff?
Absolut ernstzunehmend. Es gibt Umfragen in Niedersachsen, die zeigen, dass mehr als die Hälfte der Jugendlichen die Scharia-Gesetze über das Grundgesetz stellen. Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft, ohne sie verallgemeinern zu wollen. Die Leute müssen nicht auf der Straße gehen. Ihr Verhältnis zur Demokratie ist problematisch und wir müssen diese Menschen erreichen. Und die glauben wirklich daran. Sie glauben, dass sie irgendwann, also diese kleine Gruppe, irgendwann Deutschland zu einem islamistischen Gottesstaat machen zu wollen.
Die haben viel Zeit offenbar in ihren Vorstellungen. Ich meine, bei uns gilt nun mal Prinzip Rechtsstaat, nicht Gottesstaat. Und das mögen die vertreten, aber wie kommt man an solche Menschen noch ran?
Erstmal müssen wir an diejenigen kommen, die noch nicht so überzeugt sind. Und präventiv erreichen, Demokratie und Freiheit sind ansteckend, Autorität ist problematisch und das zu vermitteln auf emotionaler Ebene ist meine Arbeit, ist die Arbeit, die wir in der Prävention machen, also Umgang mit Vaterfigur, mit patriarchalischen Strukturen, mit Verschwörungstheorien, was bedeutet mündiger mit den Religionen, in diese Gesellschaft umzugehen. Das sind alle Themen, die man emotional sehr gut Menschen eigentlich erreichen kann.
Wie fangen Sie so ein Gespräch an? Sie haben Ihre Meinung, die haben Ihre Meinung. Und dann?
Also es geht nicht um Meinungsaustausch. Es geht um Räume zu schaffen auf Augenhöhe, wo man Themen aktiviert und mit den Menschen in Kontakt kommt. Und dann machen wir eine emotionale Reise. Wir begleiten diese Menschen durch Hinterfragen, durch Fragestellen, durch Infragestellen. Und wir fangen immer mit Theaterpädagogik. Das heißt, wir spielen Rollenspiele, die genau solche Themen im Mittelpunkt haben. Zum Beispiel ein Vater, der sehr patriarchalisch mit seinem Sohn umgeht. Und dann versuchen wir, darüber zu reden. Und das passt wunderbar, vor allem, weil wir Themen ansprechen, die diese Jugendliche ganz massiv beschäftigen.
Sie selbst sind oft Zielscheibe für rechts wie links. Also für viele Muslime ist der Mansur der Islamhasser. Und wenn andere sie dann rechts einordnen wollen, dann klappt das auch nicht, weil sie sofort sagen, macht nicht so viel Panik für Migranten. Also passt schönerweise eigentlich nach gar nichts. Die Bücher sind sehr klar im Ton, sie sind auch pointiert. Wenn Ahmed Mansur zum Beispiel davon spricht, dass der politische Islam, ich sag mal Vulgo-Islamismus, unsere Kritik, unsere Demokratie unterwandern will. Pardon, das ist ein starkes Wort. Sind Sie auch ein streitlustiger Mensch? Unterwanderung? Also das ist schon eine ziemlich starke Bezeichnung.
Also erstmal von legalistischer Islamismus oder dem politischen Islam spricht nicht nur Ahmed Mansur, sondern auch Verfassungsschutz und ganz viele Extremismus-Experten in diesem Land. Zweitens, wenn Sie den 7. Oktober anschauen und die Entwicklungen in vielen europäischen Ländern und diese strategische Partnerschaft zwischen Linksradikaler und Islamismus, dann muss man von Unterwanderung sprechen. Das bedeutet nicht, dass wir morgen in einen Gottesstaat aufwachen, aber es bedeutet, dass mittlerweile bestimmte Lobbygruppierungen aus der islamistischen Szene es schaffen, Diskurse in Deutschland zu verschieben. Wir haben eine Kipppunkt erreicht, wenn man die Situation an den Universitäten, in den Schulen, in den Medien anschaut,
wo im
dann
Moment
muss man davon.
Veranstaltungen zum Teil nicht stattfinden können, weil Leute den Diskurs auch scheuen, aus Sicherheitsgründen, vielleicht auch ein bisschen aus Feigheit. Aber Sie sind jedenfalls immer der Meinung, zu viel Toleranz nutzt undemokratischen Kräften.
Das ist keine wehrhafte Demokratie, wenn wir nur von Toleranz sprechen, aber intolerante Kräfte in diesem Land auch dulden. Das ist nicht mein Verständnis von Demokratie. Und übrigens, ich bin sehr dankbar, dass Sie mich auch als umstritten oder meine Bücher sozusagen als klar darstellen. Ich bin in Israel sozialisiert, ich habe ein ganz anderes Verständnis von Demokratie. Ich finde, Demokratie muss wehtun. Demokratie bedeutet auch aushalten zu müssen, dass Menschen andere Meinungen sind, dass wir in Austausch kommen, natürlich respektvoll in Argumente. Ich bin immer glücklich, wenn ich irgendwo hingehe und Leute mich widersprechen, wenn sie mit mir auf argumentativer Ebene in Kontakt kommen. Das ist das, was in Deutschland fehlt.
Und Ihnen ist der Freiheitsbegriff, glaube ich, sehr wichtig, ne?
Vor allem,
wir feiern gerade 75 Jahre Grundgesetz. Ich habe mich noch gefragt, als ich vorbereitet und gelesen habe, ob Ahmed Mansur so der geborene Verfassungspatriot ist.
Ja, ich sage Ihnen auch warum. Weil ich auch es anders kenne. Weil ich in einer Familie groß geworden, wo der Vater der Meinung Richtung gegeben hat und wir mussten nur folgen. Ich als Individuum habe keinen Platz gehabt, eine Meinung zu haben. Und ich bin sehr dankbar, in einem Land zu leben, wo meine Tochter mich widersprechen kann, wo ich eine eigene Meinung haben kann, wo ich meine Meinung sagen kann, wie ich möchte. Da müssen wir alle dankbar sein.
Der Blick unseres Gastes ist der kritische Blick eines Migranten auf die Deutschen wie auf die Migranten. Der Psychologe und Buchautor Ahmed Mansur arbeitet viel mit muslimischen und auch mit islamistischen Jugendlichen und will dazu beitragen, dass sie ein freies und auch ein selbstbewusstes Leben hier in Deutschland führen können. Das sagt sich so schön, Herr Mansur. Ich frage mich, gegen was für Stereotypen, gegen was für Sätze, die rumfliegen, müssen Sie da anarbeiten?
Also erstmal, wenn ich in Schulen gehe, dann will ich die Leute gewinnen und nicht belehrend. Aber ich sage Ihnen ein paar Sätze, die immer wieder auftauchen. Mein Vater darf mich schlagen. Ich darf meinen Vater nicht widersprechen. Meine Religion ist der einzige richtige. Alles anders ist falsch. Juden beherrschen die Welt. die Medien werden von Zionisten manipuliert.
Das ist ja fast Nazisprache.
Ja.
Nee, ganz Nazisprache.
Ich kann Ihnen sogar ein Beispiel geben, wo ich in einem Workshop war, wo ein Neonazi und ein Islamist zusammensaßen. Am Anfang wollten sie miteinander nichts zu tun. Sie dachten, sie sind die Gegensätze voneinander. Und nach eineinhalb Stunden haben sie bemerkt, dass was bei allen Themen, sie gleich denken.
Aber wenn der palästinensische Israeli da zur Tür reinkommt, sagen die doch erstmal, was willst du denn hier?
Natürlich, aber es geht darum, ja, genau diese Vorurteile erstmal abzubauen und eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen. Und wenn man diese Menschen empathisch begegnen, dann sind sie dankbar, dass sie da sitzen und ihre Meinung sagen können.
Drehen wir den Blick mal einen Moment um, Herr Mansour. Wenn man auf die biodeutsche Seite guckt, hat man da zu lang gedacht, Integration sei sowas wie Arbeit minus Kriminalität plus Sprache. Und dann ist die Sache erledigt.
Ja, nicht nur das. Ich glaube, dass wir Schwierigkeiten gehabt haben, auf die emotionale Ebene Herausforderungen und Probleme in der Integration zu sprechen, weil wir dachten, wenn wir über Kriminalität, über Desintegration, über weiß ich nicht was, Frauenbild bei Migranten, dass viele das Gefühl haben, wir bestätigen doch die Rechtsradikaler und das wollen wir nicht. Wir haben eine sehr kenntliche Vorstellung von Integration gehabt. Wir wollten auf die richtige moralische Seite und dadurch entstand nicht wirklich diesen Austausch und wirklich zu verstehen, dass wir hier mit einer riesen Herausforderung
ist zu tun haben. Ist angekommen, aber ich meine so diese Gleichung, Arbeit minus Kriminalität plus Sprache ist ja schon mal gut, ist aber trotzdem zu wenig. Was fehlt?
Es fehlt, emotional anzukommen in diesem Land. Und emotional anzukommen bedeutet, die Grundwerte dieser Gesellschaft als Chance für mich und meine Familie zu verstehen. Wissen Sie, ich konnte hier sitzen, danach nach Hause gehen und meine Tochter vorschreiben, sie darf nicht mit Jungs sprechen, sie darf nicht mit dem Schulausflug mitzumachen, sie muss unbedingt nur die muslimisch-palästinensische Tradition weiterleben und ich gelte als super integriert, weil ich die Sprache beherrsche und alles. Ich lebe in Deutschland, aber halte die Grundwerte dieser Gesellschaft vor ein Risiko, vor ein Problem für mich und meine Familie. Und emotional anzukommen, zu begreifen, dass Freiheit etwas Gutes für mich und meine Tochter, für mich und meine Familie, ist ein Prozess. Um das zu erreichen, müssen diese Leute ganz lange begleitet werden.
Und ich flechte nochmal ein, wir reden über Deutsche. Wir reden über Migranten, die meistens hier geboren sind. Also meistens arbeiten sie ja mit Leuten, die hier geboren sind. Und trotzdem in einer Welt leben, die man nahtlos nach Palästina, nach Afghanistan, in die Türkei, nach Anatolien verfrachten könnte, weil sie emotional doch in diesen Strukturen bleiben.
So war ich auch die ersten 2-3 Jahre in Deutschland. Natürlich war ich in Parallelwelt und natürlich sind sie Teil unserer Gesellschaft. Es geht mir nicht darum, diese Leute jetzt abzuschieben, sondern wie gesagt, zu gewinnen.
Moscheen und Koranschulen, die sind ja häufiger Teil des Problems.
Leider.
Und nicht unbedingt ein Teil der Lösung. Sie könnten ja auch ein Teil der Lösung sein. Sie fordern unter anderem eine Moscheesteuer, also wie eine Kirchensteuer. Was soll das bringen?
Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer erstmal in Abwehrhaltung gehen und sagen, was will er jetzt? Aber ich kann Ihnen das Problem vielleicht kurz schildern. Der Islam in Deutschland ist neu. Ist seit, sagen wir mal, 60 Jahre maximal hier zu Hause. Wir haben viele Muslime und man versucht, den Islam die kirchliche Strukturen aufzuzwingen. Das heißt, man will Partner haben, um über muslimische Fragen zu verhandeln, landet aber immer bei von Ausland gesteuerter Gruppierungen. Um das zu verhindern, muss die Möglichkeit für die Muslime hier in Deutschland, ihre Strukturen unabhängig von Ausland irgendwie zu etablieren. Und dadurch brauchen sie natürlich Mitgliedergelder von den muslimischen Mitgliedern dieser Gemeinde.
Also sie hätten dann eine Moschee und eine Koranschule, die aber finanziert wird von ihrem, ich sage jetzt ganz bewusst, deutsch-arabischem Steuergeld. Und sie würden dann eine Moscheesteuer zahlen, so wie ich Kirchensteuer.
Genau, wer dazugehören möchte. Vor allem löst das nicht alle Probleme, aber löst ein sehr zentrales Problem, und zwar die Abhängigkeit von Katar, von Saudi-Arabien und von der Türkei.
Und von, ich sag mal, exportierten Imamen.
Genau.
Sie haben uns erzählt, wie schwer es für Sie manchmal ist, angefeindet zu werden, bis zur persönlichen Gefährdung, mit einer arabischen Familie in Israel zu leben, zu der es im Moment sehr wenig Kontakt gibt, wo aber das emotionale Band ja doch irgendwie immer bleibt. Das ist kompliziert, das ist auch traurig. Wie hilft sich der Psychologe eigentlich selbst?
Naja, vor dem 7. Oktober war es viel einfacher, einfach mal Zeiten zu reservieren, vor reflektieren, mit meiner Familie auch schöne Zeit zu haben. Nach dem 7. Oktober gelingt mir das nicht mehr. Seit dem 7. Oktober funktioniere ich nur. Ich glaube, ich brauche noch viel, viel Zeit, um alles aufarbeiten zu können, was gerade abgeht oder abgegangen ist, auch mit der persönlichen Bedrohung, mit dieser Angst, auch nachts aufzustehen und zu denken, die Szenen, die ich am 7. Oktober in Israel gesehen habe, konnten auch hier in Berlin stattfinden. Da muss ich noch einen Weg finden.
Sie haben eine 8-jährige Tochter und Sie haben eben in der Musik erzählt, heute Nachmittag dürfen Sie Grillmeister sein. Das ist ja dann hoffentlich was Schönes.
Absolut, ja. Also man muss immer irgendwie diese Insel finden, wo man nicht über Arbeit und nicht über Ängste spricht.
Was wünschen Sie sich für dieses Mädchen in Deutschland, für Ihre Tochter?
Dass sie frei aufwächst, dass sie selbstbewusst ist, dass sie nicht angefeindet wird, weil sie eine Meinung hat, der vielleicht viele unbequem finden. Und vor allem, dass sie als Deutscher wahrgenommen wird, auch wenn sie vielleicht schwarze Haare hat und etwas wie der Papa aussieht.
Mhm. Und wann hoffen Sie, mal wieder nach Israel zu reisen?
Also mit meiner Familie werde ich ein bisschen abwarten. Mhm. Weil ich auch eine Verantwortung habe. Ich war jetzt im März da und ich werde auf jeden Fall Anfang der Sommer wieder da sein. Ich rede über das Thema Nahostkonflikt und deshalb ist es mir wichtig, auch da zu sein, um genau diese Atmosphäre mitzubekommen, auch die emotionale Entwicklung in diesem Land mitzubekommen.
Aber es ist natürlich schwierig, nicht? Sie haben eine Familie, Sie haben Geschwister, Erdbeerfelder, einen Vater, der in dieser Familie ein hohes Tier ist und wo wahrscheinlich die emotionale Bindung nie reißt, aber über Politik kann man nicht reden. Und das ist, die Welt ist ja voller Politik im Moment.
Ja, aber mit diesen Widersprüchen muss ich leben. Da habe ich mich schon auch irgendwie abgefunden. Das ist diese Komplexität, die ich nicht vereinfachen werde.
Es ist kompliziert. Ich glaube, das haben wir heute gemerkt. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Und dass Sie irgendwann da eine Balance finden können, zumindest für sich selbst. Für die ganze Welt können wir das heute nicht lösen.
Danke.
Danke Ihnen fürs Gespräch. Ahmed Mansour war das, Psychologe und Buchautor.